genau, also 6 Wochen seit dem Anschlag in Halle. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass viel von dem, was wir damals bei dem Interview besprochen haben, noch heute relevant ist. Das Besondere an dieser Halle-Situation ist ja, dass es nicht besonders ist, sondern dass die Öffentlichkeit, vor allem politische Figuren, immer wieder erschrecken, als wäre es das erste Mal. Also der Bundespräsident, der sagt, es ist unvorstellbar in Deutschland, AKK, die von einem Warnsignal spricht und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen das Gefühl, genau das wird wieder passieren. Es ist nichts Grundlegendes geschehen. Vielleicht gibt es jetzt ein paar mehr Sicherheitskräfte. Ich hatte bei Lesungen ein bisschen mehr Anfragen von Veranstaltern, Veranstalterinnen, ob sie mich schützen sollen. Das ist dann auch passiert. Die Bedrohungssituation hat ein kleines bisschen zugenommen. Und ich würde sagen, wir können die Uhr stellen nach dem nächsten Anschlag. Das wird wieder passieren. Es passiert nicht grundlegend irgendetwas in den staatlichen Strukturen. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz zu tun hat mit diesen Dingen und es passiert genau gar nichts auf dieser Ebene.
Du hattest in dem Gespräch damals gesagt, oder du vertrittst an sich auch die These, das, was es braucht, ist ein antifaschistischer Grundkonsens in der Gesellschaft und eine radikale Hinwendung zur Gesellschaft der vielen und zu neuen Bündnissen, die da geknüpft werden sollen. Und genau dazu passiert zumindest auf literarischer und Veranstaltungsebene gerade einiges, also Debatten, die genau dazu geführt werden. Unter anderem bist du heute Dienstagabend eingeladen in Berlin zu einer Veranstaltung, bei der es um Identitätspolitiken versus der Gesellschaft der vielen sozusagen geht. Betitelt ist diese Veranstaltung mit Identitätspolitik versus gesellschaftlicher Zusammenhalt, mit einer Einführung, die ja so klingt, dass die Auseinandersetzung um Identitätspolitiken sich verschärft haben und ja, man sich fragen kann, ob das einem gesellschaftlichen Zusammenhalt so zuträglich ist oder aber dem entgegensteht. Nun würde mich interessieren, wie deine Sicht auf diese Frage eigentlich ist, also wie passt Identitätspolitik, sogenannte, das ist ja auch ein ziemliches Schlagwort oder Kampfbegriff bei manchen geworden, wie das mit einer Gesellschaft der vielen und einem Zusammenhalt zusammengehen kann.
Ja, danke schön. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, das ist erstmal ein Kampfbegriff, Identitätspolitik, und wir müssen uns genau anschauen, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir darüber reden. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man versteht, dass das, was unter neue soziale Bewegungen seit den 70er, 80er Jahren verhandelt wurde, also linke, emanzipative Bewegungen, die über den Klassenkonflikt, über die Kapitalismuskritik hinaus andere Diskriminierungsformen thematisiert haben, sowas wie Rassismus, sowas wie Sexismus, sowas wie Antisemitismus auch. Und diese Bewegungen, die haben aus sich selbst heraus ein politisches Interventionsmodell entwickelt, was Identitätspolitik hieß, nämlich die Diskriminierung, die man selber erleidet, auf einer bestimmten Ebene zu thematisieren, indem man sagt, okay, Schwule werden diskriminiert, wir als Schwule fordern eine Gleichstellung, ne, und so weiter und so fort. Und ich glaube, darin liegt erstmal ein riesiges Potenzial und die letzten Jahrzehnte haben auch zu großartigen Erfolgen geführt. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, so wie bei allen politischen Strategien, ist, ob diese Strategie in der Gegenwart weiterhin so gut funktioniert oder auch, was in der Gegenwart eigentlich die Herausforderung ist. Und ich würde sagen, die Herausforderung in der Gegenwart ist, gerade angesichts der AfD und neuer rechter Kräfte, vielleicht sogar Konsensbildungen in der deutschen Gesellschaft bis tief rein ins Konservative, auch ins sozialdemokratische Lager hinein, was für Gegenbündnisse sich eigentlich bilden lassen. Und ich glaube, da ist das identitätspolitische Modell, sagen wir mal, ausbaufähig. Also es geht nicht darum, hinter die Identitätspolitik zurückzufallen, sondern eher danach zu fragen, wie können wir eigentlich, nachdem wir verstanden haben, dass Menschen in einer Gesellschaft aufgrund bestimmter Unterschiedlichkeiten diskriminiert werden, wie können wir in Anerkennung dieser Diskriminierung eigentlich Bündnisse denken? So, und ich glaube, diese Komplexität, das wird die Herausforderung heute Abend werden, wenn ich mit Sausan Chebli diskutiere, natürlich auch zwischen Politik, wofür ja Sausan Chebli steht, und vielleicht eher einer literarisch-künstlerischen Verarbeitung, die ich mit an den Tisch bringen werde.
Mhm. Und wie das vielleicht auch gerade schon passiert, solche Bündnisse, die da geschlossen werden, könnte man sich genau im Literarischen anschauen. Da schaue ich mir zum Beispiel gerade den Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum an, ein Essayband über den Heimatbegriff aus der Perspektive derer, die oft davon ausgeschlossen sind, von dem Heimatbegriff, wie er hier beispielsweise durch ein Heimatministerium vor einem Jahr gegründet von Innenminister Horst Seehofer auch verbreitet wird. Auch du hast genau in diesem Sammelband geschrieben über Gegenwartsbewältigung und letztlich darin ein bisschen zusammengefasst, was auch deine Buchthese der notwendigen Desintegration von Desintegriert euch so ist. Inwiefern ist nun genau diese Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff für dich jetzt auch so ein Beispiel dessen, wie das weitergedacht wird, was du formuliert hast, also Identitätspolitik weiterdenken in Richtung Gesellschaft der Vielen?
Ja, auch das eine Frage, die sich vor allem beantworten lässt, wenn man sich die Realität der Verwendung des Heimatbegriffs anschaut. Also ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, hey, Heimat ist für mich ein total wichtiger Begriff, würde ich sagen, das ist überhaupt kein Problem. Es interessiert mich am Ende überhaupt nicht, ob Heimat für Menschen persönlich ein wichtiger Begriff ist, sondern mich interessiert die politische Verwendung des Konzeptes. Und in der politischen Realität der Verwendung dieses Konzeptes ist es nun einmal ein Modell, das in den letzten Jahren von rechts, also von der AfD, aktiv in den politischen Diskurs eingebracht worden ist und jetzt von anderen Parteien übernommen wird. Und ein wesentlicher Impuls von Desintegriert euch genauso wie von den Dingen, die in Eure Heimat ist unser Albtraum verhandelt werden, ist ja nochmal darüber nachzudenken, ob wir nicht eigene Modelle entwickeln können, also ein Denken jenseits des Heimatdenkens, jenseits der Vorstellung, ein Zuhause müsste immer ein relativ harmonisches, relativ befriedetes Zuhause sein, was ja sich in dem Integrationsdenken auch spiegelt. Also wie lässt sich eigentlich eine Gesellschaft, die schon heute eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt ist, wie lässt sich die auch politisch konzeptionell abbilden? Wie können wir damit arbeiten sozusagen? Und da gibt es schon einige Ansätze. Da gibt es ja nicht nur die Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Aydemir und Hengameh Yagubifara, sondern eben auch zum Beispiel das Programm von Erz Ludwig Ehrlich Studienwerk und dem Avicenna Studienwerk, also dem jüdischen und muslimischen Studienwerk, die ja Ausrichter sind für die Veranstaltung heute Abend. Die heißen Karof Karif und die machen seit diesem Jahr, konzentrieren die sich auf diese jüdisch-muslimischen Zusammenhänge. Und ich glaube tatsächlich, eine Behauptung einer jüdisch-muslimischen Leitkultur wäre eine interessante Gegenerzählung zu diesem ganzen Heimatgesäusel.
Und eine Ebene, auf der du dich auch mit Gesellschaft und mit Politik und auch mit Erinnerungskultur auseinandersetzt, ist die der Lyrik. Und wenn wir da über die Gesellschaft der Vielen sprechen, wie man die herstellen kann, dann gibt es natürlich auch das Mittel der Sprache und damit auch ja, das Mittel der Poesie, der Lyrik. Und da bist du auch diese Woche in Berlin ins Ozzelot eingeladen, um über wehrhafte Poesie zu sprechen, auch anlässlich deines kürzlich erschienenen Gedichtbandes Grenzwerte, worin du eben Gedichte versammelst mit explizit politischem Inhalt, aber dennoch, wie ich gelesen habe, kritisch dem Label politische Poesie gegenüberstehst. Was bewegt dich dazu, die Poesie zu nutzen, um dich da sprachlich auszudrücken und am Ende politisch zu werden?
Also Godard, der Filmer aus Frankreich, hat mal gesagt, es geht nicht darum, politische Texte zu schreiben, sondern politisch Texte zu schreiben. Was uns in der Ozzelot-Veranstaltung interessiert, und wenn ich sage uns, dann ist es Sandra Gugic, eine Verlagskollegin, Jo Frank, einer der Verleger des Verlagshauses Berlin, in dem meine Lyrik erscheint, und Andrea Schmidt, ebenfalls eine Verlegerin, dann ist es darüber nachzudenken, unter dem Schlagwort wehrhafte Poesie, was kann eigentlich die Poesie aus sich selbst heraus an Widerstand entwickeln in einer Situation, in der von Seiten einer Rechten in Deutschland, von Seiten der AfD, eine Kulturpolitik angestrebt wird, die ganz klar nach politischen Kategorien auswählen will, wer gefördert wird und wer nicht. Ein Beispiel, die AfD hat im Berliner Senat beantragt, dass dem Maxim-Gorki-Theater alle Mittel gestrichen werden. Ein weiteres Beispiel, die AfD möchte ganz genau rausfinden in parlamentarischen Anfragen, wer wie gefördert wird und wo die Leute herkommen. Also wir erleben gerade eine massive Positionierung und Politisierung von Kunst- und Kulturförderung, die natürlich zunehmen wird, sobald die AfD stärker in den Kulturausschüssen sitzt. Und da drängt die AfD gerade verstärkt rein. Das heißt, wir erleben eine Situation, in der Kunst politisiert wird und gleichzeitig aber von Seiten, gerade aus dem lyrischen Feld, die sozusagen eigene Selbstwahrnehmung eigentlich eine ist, die sich vom Politischen entzieht. Die sagt, ja, mit Politik und Gesellschaft nicht viel zu tun. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil Lyrik damit im Prinzip nicht wehrhaft ist. Lyrik kann sich nicht wehren gegen diese Art von Politisierung, weil sie selber auf diese Weise gar nicht denkt. Und das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere ist, dass es, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, sowohl in meiner Altersgruppe als auch im Verlagshaus Berlin, zunehmend ein Nachdenken darüber gibt, wie eigentlich eine neue, sagen wir mal, verantwortungsvolle Lyrik oder eine neue Lyrik mit Gesellschaftsbezug oder so aussehen könnte. Also wie, und das ist real das, was ich beobachte, Aktivismus und künstlerische Praxis, Aktivismus und Dichtung zusammenhängen können. Und das tun sie heute schon personell immer stärker. Und darüber wollen wir diskutieren am Donnerstag.
Du bist ja ein Vertreter auch nicht nur bei der Veranstaltung, der mitdiskutiert, sondern auch genau von dieser Form der Lyrik. Grenzwerte heißt da dein neues Band. Worum geht es dir da in Grenzwerten, vielleicht auch den Titel aufgreifend, Grenzen und Werte zusammenbringt?
Also Grenzwerte bezeichnet als zusammengesetztes Wort natürlich erstmal etwas, was uns vielleicht vor allem aus der Klimadebatte geläufig ist, also einen Grenzwert zu erreichen. Und wenn der Grenzwert erreicht ist, dann kippt etwas, dann ist etwas überschritten. Es kann ein Grenzwert von Pollenbelastung sein, ein Grenzwert von CO2-Belastung in der Stadt im Sommer. Das kann aber auch ein Grenzwert sein von, ist das eigentlich noch Lyrik oder nicht mehr? Ist das noch moralisch vertretbar oder nicht mehr? Also was mich am Grenzwert interessiert ist, dass es quasi den maximalen Raum auslotet, in dem sich etwas bewegen kann. So. Und gleichzeitig steckt in dem Wort Grenzen und Werte, Grenzen und Werte, nämlich dass einerseits das Thema Grenze und Werte in einer Spannung zueinander stehen, in den letzten Jahren natürlich verstärkt, dass also der Wert einer offenen Gesellschaft, einer pluralen Demokratie, vor allem eines Rechtsstaates herausgefordert ist und auch untergraben wird, unterlaufen wird durch eine Grenzpolitik, die von demselben Staat produziert wird. Und da ist natürlich eine politische, eine gesellschaftliche Kritik angelegt, die aber auch in diesem Fall wieder zurückgeführt wird auf die Potenziale von Lyrik, von Sprachen. Darüber nachzudenken, welche Haltungen kann man einnehmen, welche Sprachen sind möglich. Und darüber werden wir übrigens am Donnerstag auch nochmal nachdenken. Was gibt es eigentlich für Vorläufer und Vorläuferinnen, die einfach in der Gegenwartslyrik ein wenig in den Hintergrund getreten sind? Weil einfach anders gedichtet wurde in den letzten Jahrzehnten, wo wir probieren auch Archive wieder aufzurufen, die es uns vielleicht ermöglichen, besser die Gegenwart zu bewältigen.
In Grenzwerte habe ich gelesen, schreibst du letztlich auch oder betreibst eine Art lyrische Erinnerungskultur, wendest dich da unter anderem auch der Cosa Nostra zu, also der jüdischen Mafia der 20er, 30er Jahre in New York. Was ist das, was du da alles so thematisch in Grenzwerte noch versammelst, um konkret zu werden?
Also das knüpft genau an diese Frage nach den Archiven an. Cosa Nostra, in dem Kapitel probiere ich über verschiedene Porträts, die nicht alle real sind, es sind auch teilweise fiktive Figuren, es taucht zum Beispiel Anne Frank auf, deren Leben ganz anders verläuft, als es in echt verlaufen ist, oder Shabbatai Zvi, ein falscher Messias. Also unter dem Schlagwort Cosa Nostra versammle ich nicht nur die jüdischen Mafiosi aus den frühen 20er Jahren in New York, sondern eben auch andere Figuren. Und worum es mir dabei geht, ist eine andere Erzählung jüdischer Subjektivität, also eine andere Erzählung von jüdischen Figuren zu ermöglichen, die eben nicht nur diejenigen sind, die umgebracht werden, nicht nur diejenigen sind, die unter Umständen gerade so überleben, sondern auch welche sind, die moralisch zweideutig handeln, die Grenzen überschreiten, die gar nicht so agieren, wie man sich in so einer positiven Identifikation mit dem Jüdischen vorstellen und wünschen würde, sondern die auch brutal sind. Und ich glaube, dass in dieser Brutalität oder in diesem kontrafaktischen Erzählen ein Potenzial liegt, selber sich aus einer Position herauszubewegen, in der wir vor der Gegenwart stehen wie ein Kaninchen vor der Schlange. Also in der die Rechten uns so sehr einschüchtern, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Also statt nur Kaninchen vor der Schlange zu sein, selber ein wenig Schlange zu werden.
Du hast ja vorhin gesagt, es gilt es mal zu denken, wie sehen eigentlich jüdisch-muslimische Bündnisse aus gegen eine Leitkultur, die es in Deutschland gibt, die eben eher ja zum Beispiel muslimisches Leben nicht mit einschließt und geradezu wegdefiniert, beispielsweise durch Horst Seehofer. Was sind da Ideen, wie das geschmiedet werden kann, so eine Bündnisse, oder was dazugehört?
Ja, also ich, Karof-Karif als Think Tank dieser zwei Studienwerke habe ich ja eben schon erwähnt. Das ist, glaube ich, auf einer intellektuellen Ebene erstmal eine Möglichkeit der Bewegung. Und ich glaube, das Intellektuelle und das gemeinsame Arbeiten muss in diesem Fall zusammengedacht werden. Wenn wir keine gute Analyse haben, dann haben wir auch keine guten Strategien. Aber wenn wir keine Strategien entwickeln, dann hilft uns eine Analyse wenig. Also in diesem Fall, glaube ich, gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, der sehr, sehr zentral ist. Und die zweite Antwort neben dem Think Tank ist für mich natürlich das Theater. Das Maxim Gorki Theater als postmigrantisches Theater ist ein Begegnungsraum, in dem, sagen wir mal, jüdische Perspektiven und postmigrantische / muslimische Perspektiven miteinander sich verschrauben, ohne dass man sagt, das ist ein jüdisch-muslimischer Begegnungsraum. Weil ich glaube, darin geht was verloren, wenn man behauptet, jede Begegnung zwischen Menschen wäre eine Begegnung zwischen Juden und Muslimen. Ne, das stimmt ja so gar nicht. Wir sind ja alles möglich. Ich bin ja nicht nur jüdisch, ich bin ja auch Berliner und ich habe studiert und ich bin Mann und ich komme aus einer Mittelschicht und so weiter und so, ich habe einen deutschen Pass, ne, und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich für mein Gegenüber auch. Und ich glaube schon allein die Behauptung, es gäbe so etwas wie eine jüdisch-christliche Kultur in Deutschland, verengt die Situation, in der wir uns befinden, unzulässigerweise nur auf diese religiös-kulturelle Dimension, während wir doch alles Mögliche sind. Und nicht zuletzt zum Beispiel bin ich ein Lyriker. Und wenn ich da mit Menschen zusammenarbeite, die auch Lyriker sind, dann ist deren Religion vielleicht absolut zweitrangig, sondern da geht es mir eher darum, ob die interessante Gedichte schreiben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir über sowas wie eine jüdisch-muslimische Begegnung nachdenken, dass es eine Begegnung von Menschen sind, die Expertinnen und Experten sind auf bestimmten Feldern, die Dinge gut können. Und dann ist diese Begegnung selber nur noch ein Rahmen, in dem eigentlich praktische Arbeit möglich wird. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer wieder anpeilen und was ich immer wieder probiere zu realisieren in den Projekten und Büchern, die ich realisiere.